Herzlich willkommen zur zweiten Spezialfolge unseres Podcasts Kammertöne zum Deutschen Ärztetag. Welche Weichen wurden beim Deutschen Ärztetag für die Gesundheitsversorgung der Zukunft gestellt? Was wird sich in Fort- und Weiterbildung ändern? Was waren unsere Highlights und was haben wir von den Ärztekammern mitgenommen und insbesondere als Ärztekammer Hamburg vom Deutschen Ärztetag? Das möchte ich in dieser Podcast-Folge mit unserem Präsidenten Dr. Petram Elmami besprechen. Hallo Petra.
Hi Birgit, moin. Wir waren ja dieses Jahr in unterschiedlichen Funktionen da. Dieses Jahr war ich ja kein Abgeordneter, sondern ich war meine Funktion als Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer dort vor Ort in Mainz. Du allerdings hattest Stimmrecht und warst Abgeordnete für die Ärztekammer Hamburg dort. Und entsprechend haben wir unterschiedliche Perspektiven und Eindrücke. Wie hat es dir denn insgesamt gefallen?
Insgesamt fand ich diesen Ärztetag wieder mal unheimlich interessant und vielfältig. Und ganz besonders möchte ich am Anfang betonen, dass wir als Hamburger Team auch wirklich uns intensiv gekümmert haben um die Fragestellung, viel diskutiert haben und uns auch gut verstanden haben. Und das fand ich ganz schön. Die vielen Themen, die bei so einem Ärztetag neben dem offiziellen Programm immer noch zur Sprache kommen, die sind natürlich auch sehr beanspruchend zum Teil, aber es ist gut, dass man im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kammerbereichen die Vielfalt der Meinungen etwas mehr zur Kenntnis nehmen kann und auch diskutieren kann, was vielleicht gute Lösungswege wären. Also neben dem Thema der Gesundheitsversorgung der Zukunft, was ja uns alle ganz stark bewegt, weil die Sicherstellung der Versorgung der Patientinnen und Patienten im Moment ein ganz großes Thema ist, hat es noch viele Einzelthemen, wie ich schon gesagt habe, gegeben. Ein wichtiges Thema aus meiner Sicht war das Thema Paragraph 218. Da gab es bereits im Vorfeld des Ärztetages viele Absprachen, auch zwischen den Delegierten der verschiedenen Ärztekammern. Aus meiner Sicht wäre es gut gewesen, man hätte dieses Thema tatsächlich etwas ausführlicher besprochen und die Frage, ob eine Straffreiheit bis zur 12. Schwangerschaftswoche gesetzlich geregelt werden kann, die ist aber jetzt auf den nächsten Ärztetag verschoben worden. Ein weiteres ethisches Thema war das Thema assistierter Suizid. Das diskutieren wir ja schon seit ganz vielen Jahren, kann man jetzt schon fast sagen. Dazu gibt es noch keine gesetzliche Grundlage, auf die wir tatsächlich sehr dringend warten. Auch das ist ein Appell an die Politik, sich dieses Themas anzunehmen in der, kann man ja schon fast sagen, ablaufenden Legislaturperiode. Da brauchen wir endgültige Regelungen. Sicherstellung der nationalen Versorgungsleitlinien ist ein anderes Thema, was mich interessiert und was ich tatsächlich zur Qualitätssicherung und zur Information von Ärztinnen und Ärzten ganz wichtig finde. Und damit will ich dann auch gleich erstmal einen Schnitt machen. Prävention, ein ganz wichtiges Thema, was wir angesichts der knappen Ressourcen in der Versorgung weiter vorantreiben müssen. Dazu gehören auch Themen wie Gesundheitskommunikation, möglicherweise auch die Verortung von des Themas Health Literacy in der Schule, also die Einführung eines neuen Schulfaches, das für Kinder und Jugendliche mehr Gesundheitswissen zur Verfügung stellt. Mit diesem bunten Strauß würde ich das jetzt erstmal lassen. Und Petram, wie sieht es denn aus deiner Sicht aus?
Ja, also es gibt ja mehrere interessante Aspekte. Vorweg schon mal, ich kann nur den persönlichen Eindruck bestätigen, den du gesagt hast, es ist immer wieder eine Freude, mit den Hamburger Abgeordneten unterwegs zu sein auf dem Ärztetag, vor allem deswegen, weil ich die Zusammenarbeit sachlich und fachlich immer sehr konstruktiv finde. Auf der einen Seite, da geht es nicht um Fronten und Zugehörigkeiten, sondern wir gehen wirklich alle sehr kollegial miteinander um. Dafür möchte ich auch ausdrücklich meinen Dank nochmal aussprechen an alle Abgeordneten. Und auf der anderen Seite ist es menschlich natürlich auch eine Freude, weil 7, 8 Tage alle gemeinsam, ich will nicht sagen auf engstem Raum, aber schon sehr nahe beieinander. Das ist ja schon im privaten Bereich eine Herausforderung. Ich finde, das machen eigentlich alle ganz toll mit. Und es ist auch persönlich immer wieder eine Freude, die Abgeordneten nochmal von der anderen Seite kennenzulernen. So, was sie motiviert im Arzt- oder Ärztinnenberuf, was sie dazu bewegt, berufspolitisch aktiv zu sein, wie sie den Ärztetag wahrnehmen, gerade die Jüngeren oder diejenigen, die das erste Mal dabei sind. Das finde ich schon für mich, ehrlich gesagt, sehr, sehr bereichernd. Thematisch hast du ja schon einiges angesprochen, was wir diskutiert haben. Ich fand ja fast schon spannender, und das hatte ich ja auch im Editorial für das kommende Ärzteblatt reingeschrieben, das, was eigentlich nicht ausdrücklich zur Sprache kam oder das, was wir nicht wirklich angesprochen haben. Das eine war, wie ist es denn tatsächlich mit der Frage der Sektoren, übergreifenden, patientenorientierten Versorgung. Wir haben zwar viele Eindrücke gehabt, aber wie letzten Endes diese sektorenübergreifende Zusammenarbeit, was so als Schlagwort ja immer wieder im Raum hängt, umgesetzt wird faktisch. Ich finde, das bleibt so ein bisschen unbeantwortet am Ende, genauso wie das Thema Ambulantisierung. Alle reden davon, aber was es denn hinsichtlich der Versorgung bedeutet und wie man an medizinisch orientierten Kriterien festmachen kann und will in der Zukunft, wie man das Ganze auf die Beine stellt, diese Transformation, das kommt mir so ein bisschen zu kurz. Ich habe immer das Gefühl, alle greifen die Schlagwörter auf und sagen irgendwas dazu, aber wenn es an das Eingemachte und Konkrete geht, bleibt es doch ein bisschen diffus am Ende. Aber das kann auch ein persönlicher Eindruck sein, der täuscht. Mir fällt darüber hinaus auch etwas Strukturelles auf. Wir sind zwar 4 Tage zusammen, allein mit dem Ärztetag. Wir haben natürlich auch die Tage der Vor- und Nachbereitung etc. pp. Aber es gibt eine Fülle an Anträgen, ist eine große Zahl an Anträgen. Und so Richtung Freitag, wo der Ärztetag langsam zu Ende geht, haben wir immer das Gefühl, wir schieben wie so ein Schneepflug eine große Reihe an Anträgen vor uns her, die Gefahr laufen, nicht mehr hinreichend und ausreichend diskutiert zu werden. Das ist natürlich extrem frustrierend für die Leute, die die Anträge stellen. Auf der anderen Seite ist es für uns als Vorstand natürlich auch extrem frustrierend, hinterher zu wissen, wir haben eine große Reihe an Anträgen, die entweder an den Vorstand überwiesen werden, mangels Zeit, damit wir das nachbearbeiten. Und wir müssen im Prinzip so ein bisschen in der Annahme, was hätten die Delegierten und Abgeordneten gewollt, sozusagen, etwas vorbereiten für das Folgejahr. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch dabei manchmal Themen sind, die gesellschaftlich relevant sind, die politisch relevant sind, die hochaktuell sind, die dann aber nicht so ausreichend und gebührend diskutiert werden und ehrlicherweise, das sage ich mal provokant, auch nicht ausreichend mit Fach- und Sachinformation untermauert werden, damit man das Ganze entsprechend bewerten und darüber abstimmen kann. Zum Beispiel die Änderung, das Thema Änderung der Geschlechtsidentität bei den Minderjährigen. Das haben wir abgestimmt, aber ich war zwar kein Abgeordneter, aber ich fühlte mich nicht ausreichend informiert und ich fühlte auch nicht, dass wir ausreichend Raum dafür hatten, das gebührend zu diskutieren an einem Freitagnachmittag kurz vor Toreschluss. Vielleicht täuscht auch da mein persönlicher Eindruck, aber das zeigt für mich eine strukturelle Schwäche des Ärztetages, bei der wir von Jahr zu Jahr eine immer größere Zahl an Anträgen haben, die das gleiche Schicksal erleiden müssen. Und ich glaube, wir tun auch gut dran, wenn wir auch mal autoreflektiv sozusagen überlegen, wie wir den Ärztetag auf andere Beine stellen wollen. Ich weiß nicht, wie du gerade diesen Aspekt miterlebt hast.
Ja, diesen Aspekt teile ich mit dir völlig, weil diese Verschiebung der Hauptlast sozusagen der Anträge oder des Hauptanteils der Anträge auf den allerletzten Tag, meistens sogar auf den Nachmittag des Freitags, wird der Thematik jeweils eigentlich nicht gerecht. Also, das ist natürlich auch für die Bundesärztekammer vorab schwierig mit der Sortierung der Anträge. Die werden ja unter bestimmten Themenblöcken zusammengefasst. Auch da gibt es ja manchmal Differenzen, dass die Antragstellenden das lieber woanders hätten, damit man früher darüber sprechen kann. Aber in der Tat ist der Freitagnachmittag völlig überfrachtet und überlastet und es fehlen die Grundlagen für solche Art von Diskussionen und weitreichenden Anträgen am Freitagnachmittag doch. Also da bin ich ganz bei dir. Diese Antragänderung der Geschlechtsidentität bei Minderjährigen ist ja auch von der Presse im Nachgang aufgegriffen worden. Und das ist sicher ein Thema, das man noch mal ausführt, dem man sich ausführlicher widmen muss. Das hat viele Implikationen und soweit ich weiß, hat sich da auch die Studienlage etwas geändert. Das werden wir von Hamburg aus auch noch mal an die Beck zurückspielen und bitten, dass ihr euch im Vorstand dann auch noch mal damit beschäftigt.
Wo wir gerade bei übergreifenden Teamthemen noch sind. Wie hast du denn den Auftritt vom Minister Lauterbach wahrgenommen?
Ja, Minister Lauterbach, das wollte ich auch im Zusammenhang mit dem Thema, was du als erstes erwähnt hast, nämlich der Frage der Verschränkung der Krankenhausreformgesetze und der ambulanten Versorgung auch nochmal anmerken. Zum Inhaltlichen finde ich, dass man, wenn man ein Gesundheitssystem reformieren will und diese Schlagworte dann im Raum stehen, dass man Ambulantisierung fördern will, dass man die Sektorengrenzen öffnen will, dann muss man auch einen Plan für beides machen. Wir haben ja im Moment eigentlich nur einen Plan in erster Linie für die Krankenhausversorgung und die Notfallversorgung. Aber was so richtig das bedeutet, was du auch gesagt hast, das kann ich auch nur unterstützen. Wenn, muss man den ganz großen Wurf machen und gleich überlegen, wie das alles aussehen soll. Das sehe ich auch so.
Aber wenn ich das einmal sagen darf, Birgit, geht es dir nicht auch so, dass du auch das Gefühl hast, dass das Unausgesprochene zwischen den Zeilen eine größere Rolle spielt? Weil gerade bei dem Thema, das du ansprichst, Reform von Notfallversorgung, Krankenhausreform, beim Ausbleiben eines Plans oder zumindest eines ausgesprochenen Plans für den ambulanten Sektor, kommt einem ja so ein bisschen ein komischer Gedanke auf. Also ich habe den Eindruck, wenn ich einfach mal das unterstellen dürfte. Ein Plan könnte sein, dass man sagt, im ambulanten Sektor hast du eine große Zahl an Hausärztinnen und Hausärzten und Pädiaterinnen und Pädiatern, die eine Art Grundversorgung machen. Die Zahl der Fachärztinnen und Fachärzte kann ich mir gut vorstellen, die will er reduzieren, um dann zu sagen, im Zuge der Krankenhausreform haben wir doch diese Level 1i Einrichtungen sozusagen installiert, die dann vieles auffangen, was sonst in den fachärztlichen Versorgungsbereich fallen würde. Also ich würde ihm zutrauen, dass er die ambulante Reformierung deswegen nicht anspricht, weil er auf dem Zuge oder auf dem Wege der Reform der beiden anderen Themen Notfall und Krankenhaus, gekoppelt an die Entbudgetierung der Hausärztinnen und PädiaterInnen, dann Fakten schaffen will. Aber das sind natürlich böse Mutmaßungen, die ich da anstelle. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, man tut gut daran, alle erdenklichen Szenarien sich vorzustellen, damit man auch politisch gut genug gewappnet ist. Und ein anderer Punkt fiel mir beim Minister auch noch auf, Birgit. Er hat ja vieles gesagt und etwas ist zwischen den Zeilen durchgegangen, was überhaupt keine Beachtung gefunden hat. Und zwar im Zuge der Erwähnung des Medizinforschungsgesetzes hat er nicht nur die Daten erwähnt, die man quasi auf dem Papier sammeln kann zu Forschungszwecken, sondern hat auch dezidiert gesagt, er möchte auch einen deutlich großzügigeren Umgang mit den genetischen Daten der Patientinnen und Patienten zu Forschungszwecken. Und das fand ich ziemlich erschütternd, wenn man sozusagen als Opt-in-Opt-out-Regelung einmal zu Beginn des Lebens einmal sämtliche Daten freigibt zu Forschungszwecken und dann sind plötzlich die sensibelsten aller Daten, nämlich nicht der Zahnabdruck oder meine Brillenstärke, sondern meine sämtlichen genetischen Daten freigegeben zu Forschungszwecken und können aufgegriffen werden, ich sag mal etwas salopp, von wer auch immer dann dafür bereit sein wird später. Das fand ich merkwürdig und am merkwürdigsten fand ich, dass das überhaupt keine Beachtung gefunden hat. Wie ging es dir dabei?
Ja, das hat sich ja schon angekündigt, dass deine erste These zu dem ersten Thema, was du eben zuerst gesagt hattest, mit seinen Bemühungen zur Abschaffung der doppelten Facharztschiene, also was die Verschränkung
Ja,
ambulant stationär angeht,
sagt er ja auch.
das würde ja ganz klar für deine These sprechen, dass diese Umstrukturierung schon angedacht ist. Dagegen hat sich der Ärztetag ganz klar gewendet. Und man hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Ärzteschaft sich dem auf keinen Fall anschließen wird. Was die genetischen Daten angeht, macht man sich natürlich Sorgen, dass ja immer noch nicht so richtig definiert ist, was eigentlich die interessierten Institutionen, die diese Informationen dann bekommen sollen, genau sein sollen. Man hat natürlich, ob legal oder im Rahmen von Datenhacken, die Sorge, dass das auch an industrielle Institutionen weitergeleitet wird, dass das die Versicherungswirtschaft nutzt, dass das in anderer Weise in Hände kommt, die dann auch mit ökonomischen Folgen für die Betroffenen zusammenhängen. Das glaube ich, müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Da bin ich ganz deiner Meinung. Gerne würde ich mit dir aber nochmal über zwei wichtige Themen sprechen und da würde mich interessieren, was du im Einzelnen besonders wichtig fandst. Die Themen Weiterbildung betreffen viele unserer jungen Ärztinnen und Ärzte und das Thema Fortbildung betrifft natürlich uns alle. Da gibt es ja auch eine neue Version der Musterfortbildungsordnung. Aber lass uns doch erstmal über das wichtige Thema Weiterbildung sprechen und da ein bisschen in die Tiefe gehen. Die neue Weiterbildungsordnung ist in allen Landesärztekammern jetzt in Kraft getreten und wir in Hamburg sind ja auch schon sehr engagiert dabei, das umzusetzen in die Weiterbildungspläne mithilfe der Befugten. Was ist aus deiner Sicht für die jungen Ärztinnen und Ärzte jetzt wichtig und was fehlt uns eigentlich noch?
Am Montag vor dem Startschuss des Ärztetages findet ja immer das Dialogforum der jungen Ärztinnen und Ärzte statt. Da durfte ich ja dieses Jahr wieder moderieren und da war das Thema auch wieder Weiterbildung. Und da habe ich für mich fast noch mehr mitgenommen, ehrlicherweise, als bei dem, was wir auf dem Ärztetag diskutiert haben, weil das aus der Perspektive der tatsächlich Betroffenen auch formuliert worden ist. Das ist anders, als wenn ich, bei dem die Weiterbildung jetzt 15 Jahre zurückliegt oder die Facharztprüfung, versucht, auf dieses Thema drauf zu gucken. Ich bin ja selber einer, der in der Weiterbildung sozusagen auf der anderen Seite mittlerweile verwickelt ist. Ich habe mich gefreut, dass trotzdem viele Punkte, die da erwähnt worden sind, Dinge sind, bei denen ich mir seit geraumer Zeit den Mund fusselig rede, nämlich, dass wir an vielen Stellen, bei denen wir schon, bei vielen Dingen, bei denen wir schon auch die Tools dafür haben, etwas mehr Konsequenz walten lassen, um endlich dafür zu sorgen, dass flächendeckend, strukturiert weitergebildet wird. Manchmal scheuen wir uns davor, das Kind beim Namen zu nennen und zu sagen, die Qualität der Weiterbildung ist nicht überall gleich gut. Und auch dort, wo es gut ist, ist es nicht immer gut strukturiert. Und wenn man mit den KollegInnen in Weiterbildung spricht, bestätigt sich ja dieser Eindruck. Und es ist nicht so, dass es Einzeleindrücke sind aus der einen oder der anderen Einrichtung, aus der einen oder der anderen Ärztekammer, sondern egal mit wem man, aus welcher Fachdisziplin, aus welchem Bundesland spricht, viele, viele Leute beklagen genau diesen Umstand. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diesen Eindruck von diesem Ärztetag nochmal mitzunehmen, dass wir leider an manchen Stellen genau das beklagen, was ich schon als Arzt in Weiterbildung beklagt habe, als ich angefangen habe mit meinem Tun als Delegierter in der Ärztekammer Hamburg anno dazumals. Und das ist eigentlich erschreckend, ehrlicherweise festzustellen, ich sag mal, wie wenig Fortschritt und wie wenig Bewegung da drin ist. Und Ich würde sehr dafür plädieren, dass wir einige dieser Ideen zum Beispiel aufgreifen und das Ganze umsetzen, nämlich dass wir konsequent, und das war auch ein Antrag auf dem Ärztetag, und Katrin Schawinski hat sich ja sehr dafür stark gemacht, dass das auch so angenommen wird, dass wir Train-the-Train-Seminare dauerhaft verbindlich einführen in Zukunft für KollegInnen, die weiterbilden. Denn der Umstand, dass ich gelernt habe, zum Beispiel als Neurochirurg, wie man operiert, heißt ja noch lange nicht, dass ich auch dazu fähig bin, diese Kenntnisse jemand anderem zu vermitteln. Dass wir als weiteren Punkt uns darum bemühen sollten, auch konsequenter nachzugucken, ob sozusagen unsere Anforderungen an die Weiterbilder auch vor Ort umgesetzt werden oder nicht. Und ein dritter Punkt ist, aber das muss ich wiederum als kleinen, vorsichtigen Kritikpunkt an die Kollegen in Weiterbildung äußern. Damit wir wissen, wo es nicht gut läuft und warum es nicht gut läuft, sind wir darauf angewiesen, dass die Evaluation der Weiterbildung tatsächlich auch wahrgenommen wird. Wir machen das Angebot, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen können, was gut und was weniger gut läuft bei ihnen, was verbesserungswürdig ist, was ausbaufähig ist und was man unbedingt beibehalten sollte. Aber das sollten Sie auch nutzen. Die Rücklaufquote der Weiterbildungsumfragen, die jetzt in den 2, 3 Bundesländern stattgefunden hat, die war sehr dürftig, und da müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass das besser wird.
Das fand ich auch beeindruckend, die Persistenz bestimmter Klagen, die ich auch schon kenne, über viele Jahre bis Jahrzehnte, wie man sich so fühlt in seiner Weiterbildung. Ein anderer Aspekt aus meiner Sicht ist, dass wir, wie du ja auch schon gesagt hast, innerhalb der ärztlichen Selbstverwaltung und innerhalb der Kammern uns um Probleme auch weiter ganz engmaschig kümmern müssen. Das ist diese Frage der Vermittlung, also Train the Trainer, wie du schon gesagt hast. Ein Thema, was mich immer wieder bewegt, ist die Anerkennung von Teilzeitabschnitten, die ja für die Kolleginnen und zunehmend auch für die Kollegen wichtige Aspekte sind, damit sie in ihrer Weiterbildung vorankommen. Da können wir immer noch weniger Hürden für die Kollegen haben. Also da können wir unkomplizierte Weiterbildungsabschnitte anerkennen. Und das nächste Thema wäre aus meiner Sicht die Verschlankung sozusagen der Übergänge zwischen ambulant und stationär in der Weiterbildung. Denn es gibt inzwischen Weiterbildungsfächer, die auf jeden Fall einen ambulanten Anteil haben müssen. Also Pädiaterinnen und Pädiater lernen, Kindervorsorgeuntersuchungen zu machen, überwiegend nicht in der Klinik, sondern in der Praxis. Das heißt, sie müssen einen Teil ihrer Weiterbildung in der Praxis absolvieren und das gilt für viele andere Fächer auch. Und da müssen wir sehen, dass wir einerseits die Finanzierung regeln, auf der anderen Seite aber auch diese Übergänge im Rahmen von Weiterbildungsverbünden, herstellen. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die die Ärztekammern gut übernehmen können.
Ja, und ich glaube, du bist mit mir auch einig, dass wir auch technisch einiges optimieren können. Wir können das Logbuch etwas nutzerfreundlicher gestalten, zum Beispiel. Und wir können es vielleicht auch dafür nutzen, um zum einen eine Art Register aufzubauen, um einen Einblick zu haben, wie viele Menschen gibt es in Weiterbildung, für welche Fachdisziplin, wie ist die Fluktuation auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen wir auch eine Weiterbilder-Datenbank, und das bauen wir ja hier in Hamburg auf, damit die Kolleginnen in Weiterbildung eine Idee haben, wer bildet in welchem Bereich wie aus und welche Inhalte werden da vermittelt. Und die Zukunft ist, dass die Ergebnisse der Evaluationen entsprechend auch dranhängen, sozusagen als Qualitätssiegel, damit man weiß, wo man was bekommt. Ich weiß nicht, ob du das auch so teilst.
Ja, also die Weiterbildung ist das Thema, was uns in Zukunft, denke ich, mehr denn je beschäftigen wird. Und das ist auch richtig so. Denn da haben sich viele über Jahrzehnte hergestellte Prozesse einfach nicht weiterentwickelt. Und das müssen wir anschieben, sowohl im Hinblick auf die Befugten als auch im Hinblick auf die Weiterzubildenden. Nun würde ich aber gerne tatsächlich auch noch mal auf die Diskussion zur Musterfortbildungsordnung kommen, Petram, weil die Fortbildung ist ja ein Thema, was uns alle betrifft und wo immer wieder die Diskussionen über die Unabhängigkeit der Fortbildung, die Neutralität und die ärztliche Unabhängigkeit diskutiert worden ist. Und aus meiner Sicht ist die neue Musterfortbildungsordnung wirklich ein Fortschritt, weil sie die Neutralität und den Einfluss der Industrie mehr begrenzt als früher. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist mehr Transparenz und ich hoffe, wir haben mit der Anpassung der Weiterbildung, der Fortbildungsordnung das ein bisschen besser geschafft als bis jetzt, dass auch die Deklaration, wer das betreibt, welche Interessen dahinter stecken, etwas klarer abgebildet ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sollte es schon so sein, dass das Thema Fortbildung weitestgehend auch noch in ärztlicher Hand bleibt, auch die Frage der sozusagen Zertifizierung, wer darf das machen und wie wird das Ganze bepunktet, sollte auch eine kammereigene Aufgabe bleiben. Denn wir haben ein Interesse an der Neutralität, ehrlich gesagt, was andere nicht haben könnten. Also wenn irgendwelche Firmen auf den Markt drängen, die Fortbildungsinhalte anbieten wollen, dann können da natürlich durchaus monetäre Interessen damit verbunden sein. Und wenn nicht eine neutrale Stelle wie die Kammer drauf guckt, was da die Inhalte sind und wo die möglichen Interessensüberschneidungen sind, ja, dann gute Nacht. Da kann ich sagen, dann ist die unabhängige Fortbildung vorbei. Ich glaube trotzdem, bei allen bis jetzt Gott sei Dank weitgehend zumindest gelungenen Bemühungen um Transparenz und Neutralität und ärztlicher Unabhängigkeit, können wir natürlich auch die Fortbildung inhaltlich weiterentwickeln. Ich glaube sozusagen, was wir dieses Mal auch etwas weich formuliert, aber mit aufgenommen haben in die Weiterbildungsordnung, dass wir auch Schwerpunkte setzen dürfen, wie viel von dem, was man in der Fortbildung macht, einen klaren Bezug haben muss zu der eigenen Tätigkeit, die man in der alltäglichen Praxis ausübt. Ja, das sind, glaube ich, Punkte, die wir schon aufgegriffen haben und gut weiterentwickeln können.
Ja, das ist ja ein Thema, das ich auch finde, wir sollten das weiterverfolgen, dass es natürlich wichtig ist, dass ein Arzt, eine Ärztin auch Einzelinteressen verfolgen kann, die nichts mit dem eigenen Fach zu tun haben, dass aber natürlich der Stand der Fortbildung zum aktuellen Stand der Wissenschaft stimmen muss und dass das durch die Fortbildung sichergestellt werden kann und soll. Da gibt es noch aus meiner Sicht einen Geregelungsbedarf. Da müssen wir noch dranbleiben. Ja, das war jetzt mal ein Ritt, ein Parforce-Ritt sozusagen über die Themen des Deutschen Ärztetages. Gibt es noch was, was dir einfällt zu Mainz und dem Deutschen Ärztetag, was du vielleicht unseren Zuhörenden noch gerne erzählen möchtest, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, Petra?
Ach so, die Eindrücke werden ja ein abendfüllendes Programm, da könnte man viel erzählen, aber ich glaube, die Highlights haben wir schon gut rausgearbeitet, was Mainz betrifft. So, und nächstes Jahr geht's wohin?
Nächstes Jahr fahren wir nach Leipzig. Das wird auch ganz gewiss spannend. Und was wir ja schon wissen, ist, dass es wieder eine Diskussion zum Paragraphen 218 geben wird. Aus meiner Sicht sind sowieso auch die Themen Reproduktionsmedizin insgesamt ein Thema, was wir vielleicht auch auf dem Ärztetag diskutieren sollten. Da geht es auch um Leihmutterschaft, Eizellspende und solche Aspekte, wichtige Themen für die Zukunft. Aber wir werden mal abwarten, was sich innerhalb des nächsten Jahres an Themenschwerpunkten auch entwickelt. Und ja, gucken, mit wem und wer wird dann zum nächsten Deutschen Ärztetag und wie wird sich die Landschaft insgesamt bis dahin entwickelt haben. Und ich hoffe, dass sich die Versorgung verschlechtert. Das ist für mich eigentlich immer eines der allerwichtigsten Themen. Bei allen Reformbemühungen möchte ich gerne, dass wir den Versorgungs und die Qualität der Versorgung, die wir jetzt haben, behalten.
Ja, und mir bleibt nur noch den Zuhörenden einmal dafür zu danken, dass sie dabei waren. Ich kann nur sagen, hören Sie bald wieder rein, wenn es heißt Kammertöne per Du mit. Und bis dahin machen Sie es gut.
Tschüss.